Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Ich sag nix.
Du sagst nix.
Ich bringe euch alle noch dazu, richtig schön zu singen.
Oh, ja. Ja,
singen ist wichtig in diesen trüben Tagen.
Ja.
In diesen ereignisreichen Tagen.
So trüb sind die gar nicht.
Nee, finde ich nicht. Ja, ich gucke gerade auf dein wundervolles Oberteil, auf dein Hoodie.
Ja.
Ne? Früher sagte man Kapuzenpulli, aber da sind wir ja schon
längst. Kann man auch heute auch.
Ja.
Früher sagte man auch, man wäre notgeil,
ja.
wenn man doch zu sehr den Röcken hinterherläuft. Aber ich bin einfach nur notgeil, weil ich laufe dem Bitcoin und den Notes hinterher.
Die Notes sind was konkret für die
Zuschauer? Die Notes sind die Knotenpunkte dieses Bitcoin-Netzwerks. Also praktisch, was jeder selber betreiben kann.
Okay.
Und für kleines Geld und damit quasi das Bitcoin-Netzwerk absichert und das Regelwerk quasi forciert.
Das ist doch schön. Ja, apropos Bitcoin, ne? Wir sind ja wieder da, wo wir einst waren, bei den Höchstständen über 60.000 Euro und Tendenz steigend, wie man so den Eindruck hat, ne?
Wie du schon sagst, Weihnachten sind wir alle reich.
Weihnachten sind wir alle reich. Wir bereiten uns jetzt schon auf das Weihnachtsspecial vor, haben da schon tolle Ideen, wenn es denn dann soweit sein wird. Ja. Ja, was ist da passiert? Auf einmal, ne, von
ja, von 0 auf 100 im Prinzip, ne? Also, was ist passiert? Ja, die ETFs, die haben, glaube ich, jetzt ordentlich durchgeschlagen. In den USA sind ja im Januar die ETFs zugelassen worden für Bitcoin und da haben offensichtlich einige Bedarf, die vorher sich nicht an diesen Bitcoin-Börsen angemeldet haben, in die Selbstverwahrung gegangen sind, sondern quasi über diese ETFs das verwahren lassen wollen, beziehungsweise die ETFs verwahren das ja auch bei Coinbase zu großen Teilen. Es gibt, glaube ich, zwei, die da aus der Reihe tanzen. Ja, und die, die Institutionellen sind jetzt auf dem Weg. Also die haben jetzt FOMO und es gibt schon Gerüchte, dass man eventuell in den USA das die Rentenfonds quasi auch mit Bitcoin decken möchte. Natürlich jetzt nicht irgendwie zu 100% oder so, aber es gibt da Gerüchte. Ich meine, es macht ja auch Sinn, so ein ETF einzuführen, um genau das zu tun, um halt in diesem knappsten Gut, in digitaler Form sogar, zu sparen und da etwas für die Zukunft zu tun. Ja. Und ja, es ist ein Hype momentan. Ich kann mir selber gar nicht so richtig erklären, weil also diese ETF-News, sage ich mal so, die war ja relativ eingepreist, fand ich. Also aufgrund dieser News gab es keinen großen Hype mehr. Also es war alles, der Hype war vorher da und jetzt, was jetzt quasi den Preis treibt, sind tatsächlich ernst gemeinte Käufe über diese ETFs eben. Ne? Und man muss halt auch bedenken, in diese ETFs, man kann das ja alles nachvollziehen. Das ist ja zum Beispiel bei Gold ist das nicht der Fall. Wenn jetzt jemand Gold-ETFs hat, kannst du nicht so einfach nachweisen oder nachvollziehen als Anleger, ist dieses Gold wirklich da?
Ja.
So, und bei Bitcoin kannst du es halt nachvollziehen, weil diese Wallets quasi offen liegen, die Adressen. Und man sieht, dass der Zustrom an Bitcoin, das sind so zwischen 10 und ich glaube 46.000 Bitcoin pro Woche, die ungefähr in diese ETFs reinfließen.
Hi.
Und interessanterweise werden nur etwa 900 Bitcoin, glaube ich, die Woche gemeint.
Okay.
Also
pro Tag, dachte ich, oder pro Woche.
Ist es pro Tag?
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Alle 10 Minuten ein Block. Dann sind wir bei 6 pro Stunde mal 24.
Ist schon was.
Kopfrechnen. Aber es sind keine 900, glaube ich, pro Tag, oder?
Nee.
6 mal 24.
Nee,
müsste es
also
pro Woche
pro
sein.
Woche, wow.
Und also es gehen quasi mehr Bitcoin in diese ETFs, als überhaupt geschürft werden, als neu erschaffen werden. Und das treibt natürlich dann auch den Preis.
Ja, und dann kommt noch das Halving.
Das Halving, es wird immer so ein bisschen so als Preistreiber gesehen, eben weil das Halving sagt ja, dass die ausgegebene Bitcoin-Menge pro Block dass die halbiert wird. Also gestartet hat man mit 50 Bitcoin pro Block, also alle 10 Minuten, die neu erzeugt werden. Mittlerweile sind wir bei 6,25, wenn ich mich nicht täusche. Und dieses Halving wird dann dafür sorgen, dass nur noch 3,125 Bitcoin pro Block ausgegeben werden. So, und da spielen halt die Miner mit rein, die diese Bitcoins schürfen. Und die müssen ja profitabel sein. Also die haben Energiekosten, die haben Hardwarekosten und so weiter und so fort. Und wenn sich die Ausschüttung der Bitcoins jetzt praktisch halbiert für die, müssten sie entweder dann quasi ja ihre Produktion, ihr Mining runterfahren auf Kosten, die sie dann wiederum tragen können, was irgendwie nicht möglich ist eigentlich. Also es geht eher darauf hin, dass der Preis eher steigen muss, dass die Miner sich mit den Verkäufen zurückhalten, bis sie wieder profitabel verkaufen können quasi. Und deswegen geht man davon aus, dass das Halving den Preis treiben wird. War bisher immer so nach dem Halving ging es meistens los, dass dann die Kurve anstieg. Und jetzt haben wir es bereits vor dem Halving und ja, könnte noch spannend werden, was passiert nach dem Halving. Sind die Miner profitabel, sind sie nicht profitabel? Halten sie sich zurück mit Verkäufen und treiben da eventuell den Preis mit, also verknappen quasi das Angebot. Wobei das Angebot auch durch das Bitcoin-Netzwerk ja selbst verknappt wird. Ne?
Ja,
also das neu geschaffene Geld.
Ja, das sind auch interessante Aussichten für uns.
Auf jeden Fall.
Ja. Da wird es bestimmt wieder Kommentare geben, ach, Bitcoin ist doch alles Schrott. Die gibt es immer.
Ja.
Wie heißt er nochmal, Maurice Höfgen?
ich meine, wer Gold schon gut findet und sich dann mal mit Bitcoin beschäftigt, der wird Bitcoin einfach lieben, weil es eben dieses Oracle-Problem löst. Wer verwahrt das Gold? Wo liegt das? Liegt das wirklich da? Muss ich jemandem vertrauen? Und das ist bei Bitcoin halt nicht der Fall. Du brauchst kein Vertrauen, du kannst alles selber nachvollziehen. Und hast keine Partei, die Goldmenge in Papier dann quasi oder in digital aufbläht. Ne? Also
ja,
viel Bitcoin für den Anfang.
Ja, wollten wir einfach, ja, weil es ja jetzt gerade auch ziemlich aktuell ist, also gerade was in den letzten 3, 4, 5 Wochen passiert ist, lässt einen ja schon staunen, mich zumindest, und ja, du bist ja der Fachmann, ich bin da ja Boomer, ich habe davon...
Fachmann, ich belesen bin ich da, aber...
Ja, ich bin ja nicht so drin, ich denke einfach nur, also das, was ich mitgekriegt habe, ja, das lässt mich auch vermuten, dass das eine ganz gute Idee ist, und da ist ja noch Luft nach oben, und mal gucken, vielleicht ist das ja tatsächlich diese viel zitierte Technologie der nächsten Jahre, Jahrzehnte, die eigentlich erst auf ihren wahren Durchbruch wartet oder hoffen kann. Ja, meine Damen und Herren, am Anfang der Sendung dieses Mal ein bisschen viel Bitcoin, aber wie immer Zuschriften. Ich habe ja eine wundervolle Zuschrift erhalten, die für Sie alle sehr, sehr interessant sein könnte. Hallo Herr Lichtschlag und Herr Mucharski und Team. Also mit Team bist du gemeint. Ich wollte mal einen Webtipp für alle Argentinien-Interessierten vorschlagen, die des Spanischen nicht so bis gar nicht mächtig sind. Es soll ja auch Menschen geben, die als zweite Fremdsprache Französisch oder Russisch oder gar keine hatten. Es gibt da eine Kleinstzeitung, Auflage 4000, zumindest in Teilen auf Deutsch, in Argentinien. Mit Schwerpunkt Wirtschaft kann man aus dortiger Perspektive das Tagesgeschehen verfolgen. Ja, argentinisches Tageblatt von 1889, zwei Enkel des Schweizer Gründers Johann Alemann machen das wohl. So, und da kommt jetzt hier der Link, www.tageblatt.com.ar. Ich glaube, das Einblendung jetzt.
Ja.
Herr Koll, blenden wir hier mal ein. Im Übrigen kommt das Wort Dach im Link vor, ja, Dachfenster, ja, so heißt es. Durch den Wirbel um Milei wurde ich auch erst auf den Libertarismus und in der Folge auch auf euch aufmerksam. Wobei mir als alten Fun-Punk natürlich der Begriff Anarchokapitalismus besser gefällt. Macht weiter so, Carajo, und viele Grüße aus Hannover. Ja, da müssen wir selber mal reingucken, weil es ist ein bisschen so, man kriegt ja aus Argentinien irgendwie nur so sporadisch Informationen mit, also in den Ja, in den Mainstream-Medien wird ja selten bis gar nicht über Milei berichtet. Hier und da taucht man eine Nachricht auf, aber es ist halt doch nur ein sehr, sehr reduziertes Bild, was man da mitbekommt. Was hochinteressant ist, Milei kommt ja jetzt, das darf man wohl auch sagen, im Sommer, im Juni nach Hamburg zu den Hayek-Tagen. Ja, und Herr Kemper, Andreas Kemper, wir kennen ihn alle, das ist der Herr, dessen Profilbild man riechen kann. Der hat auch schon zu groß Gegendemonstrationen aufgerufen, zu diesem Event und ja, macht der halt so, ist halt sein Job, ne? Davon lebt der Mann, ne? Ja, also ich denke mal, wir werden auch versuchen, dort vor Ort zu sein und Milei dort mal persönlich zu begegnen, wobei ich schon fest geplant habe, ihm ein Präsentkörbchen zu schicken mit meiner tollen Tasse. Ach, die habe ich jetzt gar nicht hier. Da ist ja normalerweise mein Kaffee drin. Ne?
Heute kein Kaffee.
Gibt es übrigens zu kaufen im AnCap Store. Kann man ja auch Einblendung jetzt machen.
Ja, kann man ja mal machen.
Einblendung jetzt, ja. Da finden Sie die tolle Socialism Kills Tasse mit dem modifizierten Che Guevara-Kopf und selbstverständlich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Fanartikel von Eigentümlich Frei und den Freiheitsfunken.
Und vielen anderen.
Und vielen anderen, ja. Also das ist, also wie gesagt, der AnCap Store, da gibt es jede Menge zu kaufen, wenn man denn Libertärer ist und sich für sowas interessiert.
Unter anderem ist, was ich nur kurz teasen wollte, Christian Leuenberg mit Mises Karma ist auch im AnCap Store vertreten.
Ja.
Und der ist heute Abend bei der Sendung Fair Talk.
Ah, ja.
Das ist ja dieses Format, ich glaube, das haben wir schon öfter mal irgendwie erwähnt oder ich habe das mal öfter erwähnt. Und da geht es um Steuern. Steuern sind ... Und ich denke, Christian Leuenberg von Mises Karma wird da die Position des Raubes vertreten. Ja. Und auf diese Sendung bin ich auf jeden Fall gespannt. Mhm. Also vielleicht ist das auch was für Sie. Schalten Sie gern ein. Werde ich verlinken.
Wundervoll. So, weitere Zuschriften. Warte, jetzt bin ich mir nicht sicher, welche nehme ich denn jetzt zuerst? Ich glaube, die nehme ich als zweite und die nehme ich zuerst. Ich weiß nicht, du hast es ja mitbekommen, hier bei Logo oder im Kika, ne, da wurde ja dieses eine Video veröffentlicht. Vielleicht haben sie das auch gesehen, dieses Video, in dem sich Marschflugkörper darüber unterhalten, warum sie denn jetzt in die Ukraine geliefert werden und wieso nicht. Also auf sehr verniedlichende Art und Weise unterhalten sich dann die britischen und die französischen Marschflugkörper mit dem deutschen Marschflugkörper Taurus darüber, warum denn Taurus jetzt nicht in die Ukraine darf. Also Kriegshetze vom Allerfeinsten, schon für die Kleinsten. Ich muss ehrlich gestehen, als ich dieses Video gesehen habe, das kursierte jetzt in der letzten Woche in den sozialen Medien, bei X, bei Telegram, bei, ich glaube sogar bei Facebook. Also es kursierte dort und ich muss gestehen, ich hielt das zuerst wirklich und auch für, ich hielt das wirklich für so ein Snickling Fake. Ja, weil ich habe mir gedacht, kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja. Also das ist wirklich richtig, also unfassbar, wie hier schon die Kleinsten angegangen werden, manipuliert werden. Ich, wie gesagt, ich habe mich da auch mit einem Zuschauer drüber unterhalten. Dem Mainstream ist ja grundsätzlich alles zuzutrauen. Mhm. Also was da an Ungeheuerlichkeiten mittlerweile publiziert wird, ausgestrahlt wird, ja, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Aber ich muss trotzdem sagen, also hier und da hat man ja trotzdem noch das Gefühl, okay, das geht zu weit.
Mhm.
Ja, und ich glaube wirklich ganz ernsthaft, man muss sich von diesem Gedanken komplett verabschieden, dass da auch nur noch die Spur von Scham vorhanden ist.
Ja.
Das ist komplett weg. Also was da jetzt jüngst ausgestrahlt worden ist, das hat alles bisherige, also fast schon getoppt. Ne? Ich meine, wobei, ne, Sie sehen die öffentlich-rechtlichen Medien ja selbst gelegentlich mal und Ihnen wird das ja auch aufgefallen sein, wie das Niveau gesunken ist, ja, oder wie das Bemühen gestiegen ist, die Leute eben mittels primitivster Propaganda auf die richtige Meinung zu bringen, also die Leute entsprechend zu beziehungsweise Begriffe zu framen und die Leute zu nudgen, so sagt man ja. So, und da habe ich übrigens eine Zuschrift und die wollte ich jetzt mal kurz zitieren. Das ist nämlich die Zuschrift von diesem Zuschauer, der seines Zeichens immer stets darum bemüht ist, Programmbeschwerden einzureichen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist allerdings nur sehr, sehr selten von Erfolg gekrönt, wie ich das mitgekriegt habe. Trotzdem ist er da bemüht, macht das und ja, kann man machen, sollte man machen, wieso auch nicht. Ich sage ja immer, jedes Körnchen Sand im Getriebe ist zu begrüßen. Und jetzt hat er mir hier bezüglich dieses Videos, von dem wir gerade geredet haben, einen Tipp gegeben. Man möge doch die Jugendämter kontaktieren bezüglich dieses Videos. So, und da lese ich jetzt mal vor. Ich habe Ihnen unten die entsprechenden Links beigefügt. Zusätzlich zur Programmbeschwerde kann man bei der zuständigen Jugendschutzbeauftragten des ZDF eine Beschwerde schicken. Das verlinken wir. Kinder- und Jugendmedizin. Ansonsten kann man entweder bei seinem örtlichen Jugendamt oder über diesen Link einen Verstoß melden. Einblendung jetzt. Ne?
Da. Ja, ja.
So, ich habe es wie folgt begründet. Der TikTok-Beitrag auf Unlogo, kein Taurus für die Ukraine, hat in seiner propagandistischen Herangehensweise die gleiche Intention wie die oben angeführte Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg. Dies verstößt nicht nur gegen die eigenen KiKA-Grundsätze, sondern auch gegen das Jugendschutzgesetz und den Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien, Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Der Verein wird daher parallel zur Programmbeschwerde auch beim zuständigen Jugendamt einen Antrag stellen, diese Verfehlung gegen § 15 Absatz 2 Nummer 2 Jugendschutzgesetz alternativ § 4 Absatz 1 Nummer 7 Jugendmedienschutzstaatsvertrag Kriegsverherrlichung entsprechend zu prüfen. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden diese Links hier unter diesem Beitrag platzieren, sodass auch Sie sich bei Ihrer, sag ich mal, bei Ihrem Jugendamt melden können, um eben diesen Verstoß seitens des Kinderkanals zu melden bzw. prüfen zu lassen. So wie ich das mitgekriegt habe, sind diese Jugendschutz beziehungsweise diese Jugendämter, die sind wohl antragsberechtigt, also die können dann eben entsprechende Anträge stellen, dass diese Inhalte dann entfernt werden, dass diese Inhalte dann getilgt werden. So, ich weiß nicht, also mehr Konsequenzen wird es wahrscheinlich nicht haben. Nee. Aber ich denke mal, auch ein Zeichen, wie man sich seitens der Zuschauer bemerkbar machen kann. Keine schlechte Idee, denke ich, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ja. Zu dem Thema selbst nochmal. Also, ich meine, ich kann nachvollziehen, dass man irgendwie ein kindergerechtes Programm machen möchte, um auch Kinder und Jugendliche zu informieren, was in der Welt abgeht. Aber gerade so eine Frage um diese Waffenlieferung oder um spezielle Waffen oder sonst irgendwas, was ins Detail geht praktisch. Also ich weiß nicht, ob man Kindern das überhaupt in der Breite, in der es eigentlich diskutiert wird oder eigentlich werden müsste, also überhaupt darlegen zu können. Ja, also am Ende, was hilft es einem 12-Jährigen, über Taurus Bescheid zu wissen? Mhm. Ich meine, das war ja auch kein Informationsvideo in dem Sinne, ne? Aber warum muss man einem Kind unbedingt beibringen, dass es jetzt sehr, sehr wichtig ist, dieses Taurus, diesen Marschflugkörper jetzt unbedingt in die Ukraine zu schicken? Was hat das damit zu tun, was ein Kind wissen müsste? Mhm. Ja, also es ist eigentlich reine Indoktrination wieder. Mhm. Es ist eine, ich will nicht sagen Vorbereitung irgendwie auf einen Krieg, aber man versucht es irgendwie schon mal zu platzieren, dass es einfach so diffus einfach mal da ist bei Kindern und Jugendlichen und dass das ja alles sehr wichtig ist, das zu unterstützen. Und es ist Kriegspropaganda einfach. Mhm. Ne? Und wie gesagt, man kann es nicht in der Breite diskutieren für ein Kind, dass es das versteht oder für einen Jugendlichen. Die meisten Erwachsenen verstehen das nicht, was da gerade abgeht. Mhm. Ne? Also wir fragen uns ja auch ständig, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Ne? Also wir können auch nur spekulieren und Kindern wird dann im Prinzip so eine Pro-Regierungsposition dann einfach hingesetzt und gesagt, das ist schon richtig, das machen wir jetzt, wir müssen da unterstützen und helfen und wieder auf diese guten Gefühle, auf diese Solidarität und so weiter, ne? Wie man Kinder und Jugendliche halt anspricht. Und ja, ich finde, das gehört einfach nicht in ein Kinderprogramm. So, also mal so grundsätzlich nicht.
Ja, absolut, klar. Ja. Da gibt es ja nichts dran zu deuteln, dass man Kinder aus diesem, wie soll ich sagen, Prozess heraushalten sollte, aber wir wissen ja, wie es ist. Das geschieht ja nicht und es geschieht ja schon längst nicht mehr und das ist jetzt eigentlich auch nur noch die Spitze des Eisberges. Also ich meine, Kinder werden ja auch in allen anderen Belangen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade eben über diese Kinderkanäle, vollständig auf Regierungskurs getrimmt, ja, sei es das Klimathema, sei es das Migrationsthema, sei es das Wirtschaftsthema, es finden eben über diese Kinderkanäle, also über diese öffentlich-rechtlichen Kinderkanäle, Versuche statt, die Kinder schon wie du sagst, schon von vornherein mit diffusen Gefühlen und Denkschablonen auszustatten, aus denen es dann, ich sag mal, im späteren Alter umso schwieriger sein wird, auszubrechen.
Ja,
ja, also ich meine, ich kann mich ja noch an meine Jugend, Kindheit erinnern, da gab es sowas noch nicht. Da hattest du, ich sag mal, ja, was heißt, da gab es sowas noch nicht? Da gab es natürlich auch Propaganda. Propaganda gab es immer und diese Propaganda, die war auch immer irgendwo unterschwellig dabei. Nehmen wir nur mal Hollywood. Ja, Hollywood, das ist einfach, war auch in den 80er Jahren schon eine Propagandamaschinerie, die einem auch irgendwo in gewissen Bereichen gesagt hat, dieses und jenes, das ist gut, das ist schlecht. Damals in den 80er Jahren seiner Zeit war es aber auch noch gut, für den Kapitalismus zu sein, für die Freiheit zu sein und eben gegen die Russen und gegen den Sozialismus. Ne, naja, geschuldet dem Umstand, dass wir damals noch den Kalten Krieg erlebt haben. Und aber dieses ins Detail gehen der einzelnen Themen, das hat es in der Form, wie gesagt, so noch nicht gegeben, zumindest nicht in dem Umfang. Ja, also die Glücksbärchis, weiß ich auch noch, die hatten damals auch einen Film, keine Ahnung, worum ging es da? Da ging es, glaube ich, auch um Drogen. Richtig. Mhm. Das war so ein Film, da ging es um Drogen und um so einen jungen Menschen, der ja geraucht hat und gekifft hat. Und dann hast du gesehen, wie der dann später ja ganz krank auf so einer Liege lag. Und das war dann schon so ein Thema, okay, eine Präventivmaßnahme dagegen, dass Kinder jetzt halt eben nicht den Süchten anheimfallen. Kann man befürworten, muss man nicht. Aber da ging es halt wirklich um die Gesundheit der Kinder, sage ich mal. Ja. Aber eben diese ins Detail gehende Themen, die wirklich die, wie soll ich sagen, die Regierungslinie, die Politik der letzten Jahre und auch der kommenden Jahrzehnte irgendwie zu rechtfertigen und diese als besonders herausragend darzustellen, das war, wie gesagt, seinerzeit noch ja, völlig unbekannt eigentlich. Und das hat eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch deutlich zugenommen. Und das, wie gesagt, war jetzt halt wirklich mal so die Spitze des Eisberges, dass man Kinder jetzt wirklich neben, ja, weiß ich nicht, der Befürwortung von Multikulti und der Befürwortung von Klimaschutzmaßnahmen und der Befürwortung von sozialistischen Maßnahmen jetzt auch noch eine gewisse Kriegsgeilheit abverlangt. Ja. Also es ist schon heftig und ja, wie gesagt, ich kann echt nur sagen, also man muss sich diesen Gedanken komplett wirklich aus dem Kopf schlagen, dass es da noch in diesen Medienanstalten auch noch irgendwie ansatzweise Leute mit einem Funken Anstand oder Scham gibt. Die gibt es da nicht. Also die sind komplett losgelöst von allem. Ja, also einfach nur erschütternd. Ja, also man ist, obwohl man es eigentlich jeden Tag sieht, ist man trotzdem erschüttert, was man dann doch irgendwie immer wieder zu sehen bekommt. Ne? Also irgendwie wird diese Messlatte hoch oder runter, je nachdem, wie man es sehen will, verschoben. Also immer auf ein neues Extrem. Ja, ja, wie dem auch sei, ich habe noch eine andere wundervolle Meldung. Zuschrift bekommen und da wollte ich dann auch mal drauf eingehen. Sehr geehrter Herr Motscharski, Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für das kleine Dankeschön aufgrund meiner Unterstützung des Freiheitsfunken, des Freiheitsfunkens bedanken. Es war sehr unterhaltsam und auch erhellend, das Buch von Robert Lawson und Benjamin Powell zu lesen. Man möchte wirklich zu jedem Kapitel ein frisches Bier trinken. Ja, das können wir an dieser Stelle auch mal einblenden. Sozialismus ist nämlich zum Kotzen. Wir haben da so ein wundervolles Buch im Lichtschlag Verlag. Ich bin mit der Entwicklung des Freiheitsfunkens sehr zufrieden, denn in Anbetracht der Umstände ist es nicht selbstverständlich, ein solches Projekt auf die Füße zu stellen und erfolgreich zu betreiben. Ich würde Ihnen ja gerne mehr zukommen lassen, aber auch ich muss meinen Haushalt zusammenhalten. So, und jetzt kommen wir zum Inhalt. Die libertäre Idee ist eine wunderbare Sache, dem stimmen wir natürlich zu. Sie ist es allemal wert, verbreitet zu werden. Was wir hiermit tun, meiner Meinung nach gäbe es ja zwei Felder, die noch lange nicht ausreichend beackert wurden, auch nicht in libertären Kreisen, zumindest hierzulande. Dazu zählen die sogenannte Schulmedizin, in Anführungsstrichen, mit besonderem Augenmerk auf die Virentheorie und das immer bekannte werdende Geoengineering. Beides zählt zu den Kronjuwelen im Arsenal der sozialistischen Freiheitsfeinde. Dementsprechend ist es gefährlich, diese heißen Eisen anzufassen. Aber es sind Themen, die alle betreffen, vor allem die Wettermanipulation. Zusätzlich sind beide mit starken Emotionen verbunden, was einen äußerst behutsamen Umgang mit den zugänglichen Fakten erfordert. Eigentümlich frei und die Freiheitsfunken sind durch die Einbindung des Eike-Instituts in der Frage des Wettergeschehens schon ganz gut unterwegs. Die Schulmedizin betreffend scheint mir noch großer Nachholbedarf zu sein. Ja, an dieser Stelle kann man einfach mal sagen, es ist schlicht und ergreifend so, dass die jetzt hier von Ihnen angesprochenen Themen deswegen nicht beackert werden, weil uns dazu schlicht und ergreifend die Expertise fehlt. Also man braucht um solche, wie Sie ja selber sagen, heiklen Themen, die wirklich auch nochmal die Denkschablonen der Menschen weitestgehend sprengen, dazu braucht man wirklich Leute, die von der Materie wirklich, wirklich, wirklich Ahnung haben. Also man könnte sich ja jetzt diesbezüglich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Man könnte dort Spekulationen anstellen, / Chemtrails und so weiter. Ne? Also ich kenne zum Beispiel auch Leute aus dem libertären Bereich. Das ist unter anderem ein Pilot, der hat mir diesbezüglich gesagt, ja, das ist völlig normal. Also diese Kondensstreifen, die sich dann ausdehnen und zu Wolken werden. Und es ist sogar normal, dass man Flugzeuge beobachten kann, die wie gesagt, einen Kondensstreifen haben, der dann plötzlich abbricht und dann wieder anfängt. Das ist wohl den Luftschichten, die wohl ziemlich trennscharf getrennt sein mögen, geschuldet. Wie gesagt, also mir fehlt da persönlich die Expertise. Man weiß, dass es Geoengineering gibt. Ja. Man weiß, dass es Geoengineering-Vorschläge gibt. Man weiß, dass es da Ideen gibt. Bill Gates hat es ja wohl mal gesagt, man will die Sonne verdunkeln oder sowas. Ja. Das sind alles Dinge, ja, ganz klar. Also solche Bestrebungen gibt es und man weiß ja auch, es gibt auch die Möglichkeiten, das Wetter zu manipulieren. Man weiß, das gibt es schon seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, dass man, ich weiß nicht, irgendwie Silber in die Wolken geschossen hat oder so.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Du kannst ja dafür sorgen, dass Wolken abregnen quasi, ja, genau. Indem du Partikel in die Wolken einbringst, woran das Wasser dann kondensiert und
genau, abregnet. Und dann abregnet. Also das ist alles vorhanden, aber wie gesagt, es braucht da schon die Leute, die sich damit dann wirklich, wirklich auskennen und die dann auch natürlich bereit sein müssen, für uns zu schreiben. Ja, also das ist ja nochmal eine andere Frage, ja, ob diese Leute das möchten. Die publizieren dann vielleicht doch lieber in Fachmagazinen, wo wir ja, ich sag mal, nichtsdestotrotz sehr gut unterwegs sind. Das ist eben unsere Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass man weiß schlicht und ergreifend, dass das Wetter, die Komplexität des Wetters, welche Faktoren da überhaupt drauf Einfluss haben. Man weiß hier als Mensch, als normalsterblicher Mensch diese Faktoren alle in eine Gleichung zu bringen, ist uns wohl zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Ja, also ich sag mal, da müsste man ja allein wissen, wie viele Vulkane sind aktiv unter der Meeresoberfläche, wie viel CO2 wird wirklich ausgestoßen und so weiter. Ja, da gibt es ja diese grobe Schätzung.
Wasserdampf ist halt auch ein Ding.
Ja.
Die Veränderung von vom Gehalt des Wasserdampfs in der Atmosphäre prägt auch maßgeblich sogar die klimatischen Bedingungen. Mhm. Also weil Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas.
Ja, natürlich.
Aber da kümmert sich ja keiner drum.
Nee, Wasserdampf verbieten wird auch schwierig.
Ja.
Ja, kochen ist nicht mehr,
ja,
ne?
Ja.
Ja, dann Reis, den isst du in Zukunft hart oder lässt ihn halt über Nacht im Wasser, dann wird er auch weich, ne? Ja, aber es ist halt so, also ich sag mal, ich meine auch im IPCC, also diese Organisation, die hat ja auch in ihrer Satzung stehen, dass es darum geht, Nachweise zu finden, die belegen, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Also man ist diesbezüglich ja nicht ergebnisoffen. Ja, also man forscht ja wirklich in dieser eine Richtung.
Mhm.
Forscht. Ja, was habe ich da gesagt?
Das Ergebnis steht fest und man sucht dann einfach nur noch nach,
Dinge, belegen, Bestätigung. Belegender
Bestätigung dafür.
Ja, eben. Ja. So, so Phishing for Compliments im Prinzip, nur im übertragenen Sinne. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja klar. Aber wo es dann so ins Detail geht, ne? Also ich schätze mal, Sie meinen jetzt auch so Dinge wie Chemtrails oder sowas in der Richtung. Dazu fehlt mir, wie gesagt, absolut ganz klar die Expertise. Dazu kann ich nichts sagen. Und ich kenne jetzt auch wirklich niemanden, der diesbezüglich unterwegs ist. Und jetzt auch, was die Virentheorie angeht, da gibt es ja Bestrebungen. Ich habe davon mitgekriegt. Da gibt es wohl Bestrebungen, nachzuweisen, dass es Viren in der Form gar nicht gibt. Ich meine, Viren sollen ja wohl so eine Art Abfallprodukt sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Von, weiß ich nicht, abgestorbenen Bakterien oder
Zellen,
irgendwie sowas in der Richtung. Auch da bräuchte es wirklich renommierte Wissenschaftler, die sich dieser Theorie anschließen und
Ergebnisoffen anschließen.
Ja. Also ich sag mal, die ich sag mal Wissenschaftler, die ich sag mal sich gerade in der C-Zeit ja doch positiv hervorgehoben haben. Also das ist jetzt beispielsweise Bakhti oder Professor Homburg, die glauben ja augenscheinlich noch an diese Virentheorie und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das widerlegen sollte. Ne? Und schwieriges Thema. Also dazu braucht es schlicht und ergreifend Experten, wirklich renommierte Experten, die diesbezüglich vielleicht einmal Partei ergreifen. Und ich sag mal so, diese zwei Themen sind jetzt zwei Themen und es gibt ja noch zig andere Themen, die, wie soll ich sagen, jetzt können wir mal so richtig schwurbeln. Ja,
ich würd gar nicht mal so sehr schwurbeln. Gerade bei der Virenfrage finde ich das ja sehr, sehr spannend. Warum kamen die jetzt gerade wieder so auf?
Mhm.
Warum kam jetzt dieser Zweifel, gibt es Viren wirklich oder macht man uns was vor? Warum kamen die wieder auf?
Ja.
Weil Staaten uns zu einer Impfung genötigt haben, weil Staaten uns zu Tests genötigt haben und. Die meiner Meinung nach libertäre Position zu diesem Thema ist, es ist völlig egal, ob es Viren gibt oder nicht.
Mhm.
Ob Krankheiten durch Viren ausgelöst werden, ob Viren das Ergebnis von Krankheiten sind, was ja auch schon mal gesagt wird, ob die gefährlich sind, aus libertärer Sicht sollte es eigentlich egal sein, weil es diesen Zwang aufgrund dieser Erkenntnis zu handeln nicht da sein sollte.
Mhm.
Ja, also mir als persönliches Individuum, ich kann jetzt sagen, okay, ich bezweifle, dass es Viren gibt, Bakterien stecken auch niemanden an und da gibt es ja so Ansteckungsexperimente, was die Viren, ich sage jetzt mal Leugner, ohne es negativ zu meinen, immer wieder bringen. Wo eine Ansteckung nicht stattgefunden hat oder so. Ja, gibt es alles, aber am Ende ist mir als Individuum das egal. Es ist in meiner persönlichen Einstellung eventuell nicht. Also ich habe keine Lust, mich mit einem Virus zu infizieren. Ich glaube an Viren. Ich glaube auch schon mal eine auf einem Foto von einem Mikroskop gesehen zu haben. Es ist eine persönliche Sache. Will ich mich jetzt anstecken oder gehe ich das Risiko ein oder nicht? So, und genau das hat sich, war ja in der Corona-Phase, war das jetzt so, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, war ja so, dass einem die Entscheidung abgenommen wurde. Und man gezwungen wurde, jetzt zu handeln. Und natürlich regt sich dann Widerstand. Dann kommen eben solche Theorien wieder hoch und sagen dann, nein, ey, pass mal auf, was ihr macht, ist alles Quatsch, weil es gibt gar keine Viren, guck mal. Und um dann eine Begründung zu haben, obwohl die Begründung eigentlich hätte sein müssen, lasst uns verdammt nochmal in Ruhe. Ja, lasst uns unsere Freiheit. Es geht dich überhaupt nichts an. Aber es wird dann irgendwie nach Strohhalmen gegriffen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es Viren gibt oder nicht. Ich glaube einfach dran. Und so entstehen dann auch viele Verschwörungserzählungen auch häufig. Ne? Also alleine dadurch, dass der Staat an der Macht ist, irgendwas per Zwang durchsetzen zu können, wogegen man sich gerne wehren möchte und Gründe sucht, die man anführen kann, um sich dagegen zu wehren. Mhm. Ja, weil dieses Lass mich in Ruhe zählt einfach nicht mehr. Mhm. Ne? So, das ist ein Riesenproblem.
Mhm. Stimmt schon. Ja.
Also, und ist genauso mit der flachen Erde. Ey, mir ist es komplett Latte, ob die Erde flach ist oder rund oder weiß ich nicht, eine Banane oder ein Donut ist oder so. Oder ob wir in irgendwie so einem virtuellen Universum leben. Mm, oder so. Es ist mir völlig Latte, weil es ändert überhaupt nichts an meinem Leben. Der Einzige, der was an meinem Leben ändert, und da kommen Flacherdler ja dann auch immer wieder hin, so, ja, die NASA belügt uns und guck mal, die Regierung belügt uns ja auch und bla, und hast du, ja, okay, schaff die Regierung ab. Problem gelöst. Ja, also,
stimmt,
es beeinflusst doch keinen Menschen in seinem täglichen Leben, ob die Erde jetzt nun flach ist oder rund.
Ja, stimmt. Ja, wobei, das könnte natürlich bei dem einen oder anderen vielleicht den Forschungstrieb irgendwie erhöhen. Ne? Ich meine, weiß ich ja nicht. Ne? Ich finde die Frage interessant, allerdings nur aus privatem
Interesse. Ja, ich auch. Ich beschäftige mich ja aber, super gerne mit solchen
Aber Themen. Das macht man dann mal so am Rande. Ne? Was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, das ist auch wieder so eine Theorie tatsächlich, die auch wieder diese Denkschablonen regelrecht wegsprengt. Das ist nämlich die Theorie, dass das, was wir so aus der Erde fördern, nämlich Erdöl oder auch Steinkohle oder auch Gas, also dass das alles dass das gar keine fossilen Brennstoffe sind, also dass das keine zerquetschten Dinosaurier oder zerquetschte Urwälder gewesen sind. Nein, das ist wohl einfach nur aus irgendwelchen, also das sind wohl Stoffe, Kohlenstoffe, die durch geologische, Vorgänge erzeugt worden sind. Und ich finde den Gedanken zum Beispiel überaus interessant und den finde ich sogar zu Teilen plausibel. Und da gibt es wohl auch, jetzt ist mir der Name leider entfallen, den hätte ich mir notieren müssen, da gibt es wohl auch einen Wissenschaftler, der sich diesbezüglich auch schon mal geäußert hat, der gesagt hat, ja, das ist eigentlich Schwachsinn, also diese Dinger, also es sind keine fossilen Brennstoffe, wie man so schön sagt, es sind Stoffe, die werden permanent und dauerhaft hier in geologischen Prozessen erzeugt. Und ich glaube, es gibt da ja auch schon den Nachweis, dass das leer gelaufene Ölquellen sich wieder aufgefüllt haben. Ölquellen, von denen man geglaubt hat, sie seien leer gelaufen, dass die wieder voll gelaufen sind. Und ich sag's mal so, da muss man sich zum Beispiel nur hier diese Peak Oil Aussage, die es seit den 60er Jahren gegeben hat, die muss man sich nur mal so vor Augen führen. Seit den 60er Jahren hat hier, ich glaube, der Club of Rome war es, der da prognostiziert hat, ja, in 10 Jahren ist hier Peak Oil erreicht, dann ist die höchste Fördermenge erreicht, dann wird es bergab gehen und dann geht hier die Weltwirtschaft runter und dann wird es den dritten Weltkrieg geben und hast du nicht gesehen? Und ich glaube sogar Mad Max, du kennst ja die alten Mad Max-Filme vielleicht.
Ich habe die leider nie gesehen.
Ne? Ja, ich meine hier, ich glaube der zweite Teil oder ich glaube sogar der erste Teil von Mad Max oder der zweite war es, ich weiß es nicht, ich glaube der zweite Teil von Mad Max war es, der hat eben auch so ein Horrorszenario gezeichnet, in dem nämlich damals die Ölquellen leer gelaufen sind und dass es aufgrund der letzten Ressourcen dann zu großen Kriegen gekommen ist, ja, und deswegen die Zivilisation dann zusammengebrochen ist und so weiter. So, und man hat ja von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hat man diese Peak-Oil-Theorie nach hinten verschoben. Ja, und irgendwann einmal, ich weiß nicht, wann es gewesen ist, aber irgendwann einmal hat man davon nichts mehr gehört. Oder wann haben Sie das letzte Mal von Peak-Oil gehört? Ja, das ist ja jetzt gar kein Thema mehr. Und eigentlich hat sich diese Geschichte, diese Erzählung mittlerweile durch die Realität komplett und vollständig erledigt. Also der Ölhunger hierzulande, hier auf dieser Welt ist gestiegen, gewaltig gestiegen. Es wird immer mehr und mehr und mehr gefördert, weil immer mehr und mehr und mehr gebraucht wird. Und kein Arsch spricht mehr davon, dass ja demnächst Schluss sein sollte. Stattdessen passiert was anderes. Man geht jetzt hin und sagt, ist verboten, vernichtet das Klima. Das ist genauso wie mit, ich meine, da gibt es dieses Beispiel hier mit FCKW. Mhm. Ja, man hat, glaube ich, FCKW verboten, als das Patent abgelaufen ist und damit dann für jeden frei zugänglich geworden wäre. Mhm. Ja, das heißt, die Leute, die davon profitiert haben, die hätten dann nicht mehr davon profitiert. So, und jetzt stellen wir halt alle fest, okay, Erdöl scheint wohl doch in größeren Mengen vorhanden zu sein, als wir es bisher geglaubt haben. Ja, was spricht denn noch dafür, dass Erdöl überhaupt teurer ist als, ich sag mal, Wasser? Ja, ja, so, ja. Und das wird natürlich, also würde sich diese Erkenntnis durchsetzen, wäre dann auf einmal, ja, Allgemeingut, Allgemeinwissen, dass Erdöl ein quasi unerschöpflicher Rohstoff ist, der immer wieder neu und immer wieder neu produziert wird durch geothermische Vorgänge oder sowas, ja, dann würde sich eben dieser hohe Preis nicht rechtfertigen lassen. Und das würde natürlich gewisse Interessen auch, beeinträchtigen. Ja, also da gäbe es dann Leute, die eben, ja, wie gesagt, die Grundlage ihrer Macht und die Grundlage ihres Wohlstandes nicht mehr aufrechterhalten können. Deswegen, wie gesagt, das ist jetzt aber auch nur eine Theorie meinerseits, ja.
Es ist ja üblich, also in der Politik ist ja üblich, stoßt die Menschen auf irgendein Problem, ob es jetzt real ist oder aufgespielt oder erfunden, biete ihnen die Lösung dazu an und sie werden dich wählen.
Ja, na? Stimmt schon.
Es ist das Gleiche bei Peak Oil, man hat Panik gemacht, uns geht das Öl aus und daraufhin sind sogar die Preise ja auch angestiegen, haben sich dann nachher auch wieder erholt und so weiter. Und man hat das jetzt mit dem Klimawandel einfach nur nochmal auf die Spitze getrieben im Prinzip. Das Öl, und was ich eigentlich noch sagen wollte, es ist auch immer dieses diese dystopischen Prognosen einfach. Mhm. Ne? Also man traut der Menschheit nicht zu, tatsächlich mal irgendwie eine Erfindung zu machen, die dieses Problem löst, sondern man muss es immer irgendwie politisch lösen. Also dieses Vertrauen in den Erfindergeist ist überhaupt nicht mehr da. Ja, also selbst mit Peak Oil hätte man ja sagen können, okay, irgendwer muss sich jetzt mal Gedanken machen, wie wir jetzt das Öl substituieren. Also wir brauchen irgendwas anderes, um Kunststoffe herzustellen oder sonst irgendwas. Mhm. So. Aber da ist dann halt die freie Forschung für zuständig und nicht die Politik, die dann irgendwie ein Ziel vorgibt, ja, wir wollen jetzt Kunststoff so und so und jetzt forscht in die Richtung, dass es endlich passiert, und dann passiert es dann nicht, weil es unrealistisch oder utopisch ist, was die sich vorstellen. Und genau das sehen wir jetzt beim Klimawandel auch halt, ne? Es gibt keinen Markt für Lösungen, weil die Lösung ist da, das ist die Politik, die besteuert alles, die reguliert alles, die begrenzt den Ausstoß und so weiter, und keiner sucht mehr nach Lösungen dafür. Mhm. Also, was heißt keiner, aber es ist nicht so präsent, und wenn es Lösungen gibt, werden die eher runtergeschrieben oder lächerlich gemacht oder verboten, wie Kernkraft zum Beispiel oder so.
Ja. Hör mal, da fällt mir auch gerade was ein. Ich habe vor, das ist auch schon ein paar Jahre her, vor einiger Zeit eine Reportage gesehen. Die ist tatsächlich, Dreisat oder Arte, es war tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind dann hier und da schon mal ganz krude Beiträge erschienen. Und da ging es um einen Erfinder aus der Schweiz. Und der hat Quarze, Steine zermahlen und diese daraus, also so ein Quarzpulver muss das gewesen sein. Und dieses Quarzpulver, das hat er wohl seinerzeit, also diese Mischung, die er da zusammengesetzt hat, die hat er wohl in die USA gebracht und hat die dann dort vorführen lassen. Und zwar, nachdem es zu dieser Havarie im Golf von Mexiko gekommen ist. Weiß man ja noch, also die Küsten waren komplett zugeölt und so weiter. Ja, Panik hier, Panik dort. Und er ist dann hingegangen, hat sein Granulat genommen und ist einfach auf diesen Ölteppich geworfen, beziehungsweise hat einen Politiker das machen lassen. Hat einem Politiker dieses Granulat gegeben, der hat ein Aquarium genommen, hat da Öl reingekippt, hier Rohöl, hat seinen Arm reingesteckt und dann dieses Granulat da drauf. Und was ist passiert? Dieses Granulat hat dieses Öl gebunden, der konnte das so von der Hand wischen, es war, sein Arm war komplett sauber. Und man weiß ja, wenn sie sich mal mit Öl verdreckt haben, wie schwer das Zeug runterzukriegen ist. Der hat es einfach abgewischt und der Arm war sauber. Das Granulat ist, beziehungsweise hier dieses Granulat hat das Öl gebunden. Das Öl ist dann in Flocken abgesunken. Mhm. Und jetzt kommt der Gag. Das Zeug war Fischfutter. Das Zeug, das haben Fische fressen können, ohne daran zu verenden.
Okay,
das so, also das hat, wie gesagt, das lief bei Dreisat oder Arte. Nageln Sie mich nicht fest. So, und dann, ja, leider Gottes ist dieser Herr verstorben und das, was er da gewusst hat, ist leider auch irgendwie untergegangen. Also die Informationen darüber gibt es nicht mehr. Ja, und wer hat denn dann den Auftrag bekommen, diese Ölpest zu beseitigen? Ja, das waren dann tatsächlich die Leute, die diese Ölpest eigentlich verursacht haben. Mhm. Und die haben das dann natürlich mit ihren eigenen Mitteln, mit ihrer eigenen Chemie zu bekämpfen versucht. Also die haben quasi die Ursache, die haben diese Katastrophe verursacht und dann auch nochmal Geld daraus bezogen. Ja, so, und da sieht man mal, okay, hier gibt es, wie gesagt, durch die Politik werden eigentlich gewisse Interessen geschützt und wir alle tatsächlich von Lösungen komplett ferngehalten, wie du das selber sagst. Und das ist eben auch so ein Argument für den Libertarismus, dass man Politik doch weitestgehend, wenn nicht gar komplett, abschafft und
wenn man es durchdenkt, egal auf welches Problem man stößt, entweder entsteht es durch eine Regierung oder es wird schlimmer durch eine Regierung. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob irgendein Zuschauer vielleicht ein Thema, ein Feld hat, wo er sagt, da macht die Regierung oder da machen die irgendeine Regierung auf der Welt, macht da irgendwas richtig. Mhm. So, also vorausgesetzt, das ist jetzt kein, man könnte jetzt sagen, hier in El Salvador zum Beispiel. Genau, daran hab ich gedacht. Also klar, Bitcoin-Einführung und der hat halt die Kriminalität extrem bekämpft. Ja, also das Land ist von einem der unsichersten Länder zu einem der sichersten mittlerweile geworden. Da könnte man natürlich sagen, ja, okay, da hat dann mal eine Regierung irgendwas richtig gemacht. Aber was ist denn vorher falsch gelaufen? Mhm. Dass das überhaupt erst so ausarten konnte, diese Kriminalität. Mhm. Ja, und das war ja kein freier Markt, in der die entstanden ist. Das ist ja in einem Staat entstanden. Mhm. Ja, genauso wie Clans in Staaten entstehen. Mhm. Alle sagen, ja, wenn es keine Regierung gibt, ja, dann entstehen Clans. Überraschung, die haben wir heute, während es Regierungen gibt. Mhm. Also,
und zwar mächtige
Clans. Und die Clans werden, wie man jetzt an unserer Flüchtlingspolitik sieht, angelockt. Dann gibt es den Familiennachzug und. Ja, also, oder durch Sozialsystem angelockt oder sonst irgendwas. Ja, also das Ausmaß dieses Problems wäre nie so groß, wenn es keine Regierung gegeben hätte, die das forciert hätte. Ja, und genauso wie gesagt, keine Ahnung, Chemtrails, keine Ahnung, wenn die Regierung Chemtrails irgendwie zur Wettermanipulation einsetzt oder so, ja, schafft die Regierung ab. Welches Interesse hätte, weiß ich nicht, die Lufthansa irgendwie Chemikalien aus ihrem Flugzeug zu sprühen? Denen ist scheißegal, wie das Wetter da unten ist. Denen ist das Wetter oben wichtig, dass es gut fliegen. Ist. Eben, die wollen fliegen. Die wollen nicht die Menschen vergiften. Mm-hmm. Also.
Ja, das würden dann ja, wenn dann überhaupt die Pharmakonzerne machen. Apropos Schulmedizin, da bin ich nämlich auch ziemlich alternativ unterwegs. Mm-hmm. Also da ist mir wirklich in meiner Zeit, also ich bin jetzt auch schon, gehe ja stramm auf die 45 zu und ich hatte hier und da auch schon mal so meine Wehwehchen. Und mir ist halt auch in der Vergangenheit doch aufgefallen, dass die Schulmedizin, also diese Pharma-Geschichte, dass die ja doch, mir selten geholfen hat. Das waren tatsächlich doch in den allermeisten Fällen, waren das eben alternative Wege, die ich da eingeschlagen bin, die dann zu einer nachhaltigen Besserung meines Gesundheitszustandes geführt haben. Hier vielleicht mal so ein Beispiel. Das war jetzt vor einiger Zeit. Ich hatte das, glaube ich, in einer Wortmeldung erwähnt. Ich hatte über, ich glaube, 2 Wochen lang oder 2-3 Wochen lang, da ging es mir eben wirklich nicht besonders gut. Ich hatte die ganze Zeit so, ja, wie sagt man, so Nebel im Kopf, ne, war irgendwie unkonzentriert, irgendwie kam ich mir schwächlich und angeschlagen und ich konnte es nirgendwo festmachen. Ich glaube, mein Blutdruck war vollkommen in Ordnung und so. Ich hatte mal hohen Blutdruck, ist auch eine andere Geschichte, aber wie gesagt, ich hatte halt dieses wirklich ganz, ganz furchtbare Unwohlsein und wusste echt nicht mehr, wohin mit mir. Ne? Also da, bis meine Frau mir dann mal gesagt hat, ja, ich soll jetzt mal ins Krankenhaus gehen und mich jetzt mal durchchecken lassen, weil es halt einfach nicht weitergeht. Ich hätte da ja damals auch fast einen Unfall gebaut. Ich war in 2 Krankenhäusern, so im einen Krankenhaus wurde halt hier mein Herz untersucht, ja, war alles in Ordnung, alles pocht, Blutdruck in Ordnung und so weiter und so fort. Und dann wurde ich dann in ein anderes Krankenhaus verwiesen. Dort wurde dann nachgeschaut, ob ich denn jetzt irgendwie einen neurologischen Schaden hätte, ob ich vielleicht einen Schlaganfall oder sowas in der Richtung gehabt hätte. War alles nicht der Fall. So, und man muss das mal hochrechnen, wie viel Zeit ich eigentlich in diesen Krankenhäusern verbracht habe. Und ich habe dadurch ja auch Kosten verursacht. Ja, also jeder Arzt, der mich da untersucht hat, der wird da jetzt irgendwo eine Rechnung geschrieben haben, die dann an meine Krankenkasse geschickt haben. Und die wird wahrscheinlich nicht allzu gering gewesen sein. So, und ich bin ja krankenversichert, muss mir also keine Gedanken machen. Irgendwer hat das ja bezahlt. So, aber es hat mir niemand geholfen von denen, die mir ja eigentlich hätten helfen sollen. So, und dann dachte ich ja gut, okay, komm, gehst du mal zur Osteopathin. Also ich war vorher auch schon bei einer Osteopathin, die mir hier und da schon mal geholfen hat. Und auch wegen Symptomen, die ich mir einfach nicht erklären konnte. Ich hatte auch Brustschmerzen. Das hat sich angefühlt, als hätte ich einen Herzinfarkt oder sowas. So, und das waren halt alles immer irgendwelche Nerven, die sich irgendwo verklemmt oder verhakt oder weiß ich nicht was hatten. Und da muss man sich mal vorstellen, ich wurde dann eine Stunde lang behandelt, da wurde mein Ohrläppchen massiert, ja. Also so der totale Hokuspokus, dann wurde mein Kopf massiert. So, irgendwie hat die so und dann so ein bisschen so hier und da so ein Druck. Also ich meine, wenn ich mir das so als
Laie kann man sich nicht erklären.
Hätte ich mir das als Laie angeguckt, dann hätte ich gedacht, ja, Hokus Pokus. So, aber es ging mir danach besser. Also nicht nur besser, es war danach weg. Also dieser ganze Nebel im Kopf war weg. Ich war wieder komplett fit, alles war gut. So, und dann denkst du dir ja schon so, warum weiß die Schulmedizin das nicht? Warum weiß ein Neurologe nicht, dass das eventuell die Ursache hätte sein können, dass da irgendwelche Nervenbahnen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt sind und so weiter? So, und der Witz bei der Sache ist, also die 30 oder 40 Euro, die ich bezahlen musste, die trägt die Krankenkasse ja nicht. Ja, und wie gesagt, ich hatte da noch ganz, ganz andere Erfahrungen. Da könnte ich jetzt hier mindestens eine Stunde, schon fast eine Stunde. Es ist unfassbar. Wir müssen
uns ranhalten.
Ja, wir müssen uns ranhalten. Oder wir machen hier wieder so eine Überlänge. Ach, wird sowieso wieder Überlänge. Nee, aber wie gesagt, also die Dinge, die mir dann wirklich geholfen haben, die wurden von der Krankenkasse nicht gedeckt. Ja, und da denke ich mir dann auch, gut, auch wieder so eine Sache. Ja, also man überlässt der Krankenkasse im Prinzip die Verantwortung für die eigene Gesundheit, wenn man denn nicht draufzahlen möchte. Ne? So, und da denke ich auch, ja gut. Ja,
oder gar nicht draufzahlen kann.
Gar nicht draufzahlen kann, weil man einfach nicht mehr das Geld hat. Weil ich sage jetzt mal 140 Euro für eine einstündige Behandlung, das ist für mich jetzt auch nicht wenig Geld. Ja.
Weil das halt schon im Zwangsversicherungssystem versickert ist.
Ja.
Man hat dieses Geld ja gar nicht erst überhaupt in der Hand, weil, weil einem, ich weiß gar nicht, wie hoch aktuell der, der Beitrag ist, aber ich, ich zahle jetzt mit meinem verschwindenden Entlohnung, zahle ich, ich glaube, um die 300 Euro oder so im, im Monat.
Ja.
So, und ich weiß noch, als ich besser verdient habe, das war wesentlich mehr. Und dann kam noch der Arbeitgeberanteil obendrauf.
Ja.
Da gehen mal 600, 700 Euro, gehen dann einfach an eine Krankenkasse, die dir mit Ärzten zur Seite steht, die dir nicht helfen können. Mhm. Und du hast keine Mittel mehr, um, um alternative Wege überhaupt zu gehen. Ne?
Ja.
Das ist das, was, was mir da am meisten aufstößt. Und du hast da jetzt gute Erfahrungen mitgemacht. Ich behandle zum Beispiel so meinen Winter Blues, nennt sich das ja, so auf Deutsch Winterdepression. Also es ist jetzt keine schwerwiegende Sache, aber man ist, ist schon mal so ein bisschen schlechter drauf im Winter, zur dunklen Jahreszeit. Und da ist ja auch bekannt, Vitamin D-Mangel könnte da eine Ursache sein. Und seitdem ich Vitamin D nehme, ich meine, das ist jetzt auch, ja, ist es Schulmedizin, ist es alternative Medizin? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird mir kein Arzt sagen, so, ey, nehmen Sie mal hier Vitamin D statt Antidepressiva oder so ein Kram. Also zählt es vielleicht eher doch zu den Alternativen und das hilft. Also mir hilft es, vielen anderen hilft es auch, durch diesen Ausgleich des Vitamin D-Mangels einfach das zu beheben. Und ja, viele andere Leute haben auch mit Massagen und so weiter auch gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Einige Dinge sind psychosomatischer Natur, die man dann auch wiederum, die man nicht mit einem Psychologen besprechen muss, sondern, keine Ahnung, vielleicht hilft dann so eine osteopathische Behandlung auch. Ja?
Dazu kann ich dir was erzählen und da wären wir beim Thema Schulsystem, nicht Schulmedizin, sondern Schulsystem. Ich hatte tatsächlich in meiner Oberstufenzeit, also ich war so ab dem 17., 18. Lebensjahr, da hatte ich eine Wärmeurtikaria. Also ich durfte nicht schwitzen, sonst habe ich Ausschlag gekriegt.
Oh.
Das war total krass. Also ich hatte, wie gesagt, diese Wärmeurtikaria, musste dann Tabletten zu mir nehmen, regelmäßig Tabletten zu mir nehmen, damit die Symptome unterdrückt werden. Nicht, dass es geheilt wird, sondern dass die Symptome unterdrückt werden. Und ja, das war halt ganz unangenehm, also nicht schwitzen können. Also ich durfte gar nicht, ich war vom Sportunterricht tatsächlich befreit. Durfte eigentlich dann auch keinen anderen Sport ausüben und das war schon echt schlimm und ich durfte zudem auch keinen Alkohol trinken, weil die Tabletten sich damit nicht vertragen haben. Also das war dann schon so ein Warnhinweis, die, was ich da einhalten musste und ich musste sie halt regelmäßig nehmen und auch auf die Frage, auf meine Frage an die, an den Arzt, ja, wie lange muss ich die denn jetzt nehmen? Ja, Allergien bleiben ja, ne? Also die wird man nicht los. Ne? Also das war dann so seine Aussage. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, muss ich jetzt mein Leben lang diesen, diesen Dreck nehmen? Und jetzt erzähle ich dir was. Kaum hatte ich mein Abitur in der Tasche, war das weg. Also so wirklich, das, das war keine Woche. Das war von dem einen auf den anderen Tag, hatte ich keine Symptome mehr. Also die sind immer wieder aufgetaucht. Ne? Zwar in verringerter Form, aber irgendwann einmal war nichts mehr da.
Ja.
Nach dem Abitur, nachdem diese Schulzeit vorbei war, war es komplett weg. Ich habe die Tablette, ich habe dann meinen Arzt gefragt, ja, kann ich die jetzt absetzen? Ja, probieren Sie mal aus. Ja, und das ist nie wiedergekommen. So, und dann ist mir natürlich klar, okay, die Schulzeit, die ich da verbracht habe, die hat mich dann wohl tatsächlich hier und da wirklich, wirklich ja, belastet. Also ich weiß jetzt nicht genau, welcher Punkt das gewesen ist. Wahrscheinlich war es die Tatsache, ja, sinnlose, für mich aus meiner Sicht sinnlose Dinge tun zu müssen. Also sprich dieses wie heißt es nochmal, dieses dieses Brechlernen, also Bulimie lernen.
Bulimie
genau
lernen.
Richtig. Man frisst es in sich rein und bricht es dann aus und dann ist es scheißegal.
Und dann ist es weg.
Ja. So, und ich habe heute auch noch Träume. Das ist, das ist echt posttraumatisch, keine Ahnung. Also wie die Zeit mich dann doch, also die Schulzeit mich dann doch so, weiß ich nicht, naja, ich sag mal, ich fand sie jetzt nicht unheimlich schlimm. Ich habe die Zeit ja auch irgendwo genossen, aber es war halt doch so, dass diese Umstände, die fand ich einfach durchweg unangenehm. Also ich hätte in die Zeit lieber anders verbracht, anders, was weiß ich. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, warum habe ich eigentlich Abi gemacht? Ne? Weil man hat mir immer gesagt, ja, wenn du Abi hast, kannst du studieren und wenn du studierst, kriegst du einen super Job. Ne? Mir hat keiner gesagt, dass Handwerk, ja, das Handwerk vielleicht auch etwas ist, was man machen könnte. So. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, boah, wäre ich mal besser.
Ja, besser
nach
nicht.
Der 10. Wieso? Nee, ich glaube, ich hätte.
Du bist ein besserer Schreiber und Sänger, also.
Ach so, ja, wer weiß. Ja, gut, ich meine, irgendwo hat da dann alles. Da
wäre was verloren gegangen.
Ja, ich habe dann ja Propaganda studiert. Ne? Ja. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube so aus damaliger Sicht, da wäre für mich vielleicht tatsächlich der bessere Weg gewesen, hier vielleicht mal eine solide Ausbildung einzuschlagen und dann wirklich etwas zu machen, was irgendwo produktiv ist. Mir ist das auch aufgefallen. Ich habe nach meinem Abi, wusste ich jetzt auch nicht, was ich machen sollte, weil ich war ja auch ausgemustert, ne? Musste also weder Zivildienst machen noch zur Bundeswehr, hatte aber keine Ahnung, was ich machen sollte. Da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe das in einer Psychiatrie gemacht, also in so einer psychiatrischen Einrichtung für, austherapierte Leute, die jetzt auch nie wieder auf die Menschheit losgelassen werden. Die haben da quasi ihren Lebensabend verbracht. Und ich weiß noch, das war halt im Prinzip Haushaltsarbeit und so, ich sag mal, Körperpflege. Mhm. Das war jetzt nicht schön. Das macht man vielleicht nicht unbedingt gerne, aber das hat mir so richtig gut getan. Mhm. Also, aber auch so, was das Selbstbewusstsein angeht, was das Selbstwertgefühl angeht und so weiter, das hat mich so richtig, so wie sagt man, empowered. Ja, ja. Da habe ich dann irgendwie nach einem halben Jahr einen Lehrer wieder getroffen und der hat mich angeguckt, bist du gewachsen? Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich meine Körperhaltung vollständig hat sie, also meine Körperhaltung hat sich vollständig verändert. Ich bin dann so gegangen, ohne dass ich darüber irgendwie mir Gedanken gemacht habe. So während ich in der Schulzeit dann doch eher so darunter gelitten habe, nichts zu können und so. Ich war ja auch nur ein Musterschüler, ne? Ja, wie dem auch sei. Boah, jetzt haben wir echt eine Stunde lang nur geschwurbelt über diese vielen Themen, die wir sonst nicht behandeln. Ja,
Zu dem Öl. Da hatten wir auch einen Artikel in der Eigentümlich Frei und ich glaube, den hat Robert Paul auch eingelesen auf unserem Eigentümlich Frei-Kanal.
Ja.
Wenn ich den finde, verlinke ich den noch.
Den über das Erdöl?
Genau, über das nachlaufende Erdöl.
Ah, ja, das wäre ja mal interessant. Dann Einblendung jetzt.
Genau.
Wundervoll. Ja, es ist aber natürlich auch, ja, jetzt brauchen wir irgendwie so ein Thema. Ja, was ist denn noch passiert? Es war ja Super Tuesday oder.
Ach so.
Ja, oder
hab ich gar keine Ahnung von. Also USA ist ja so dein Thema. Donald Trump macht da gerade das Ding oder wie?
Ja, er macht jetzt das Ding. Also Und die deutschen Medien sind entsprechend entsetzt. Also was ja wirklich episch gewesen ist, das ist eben sein Siegeszug, den er bis jetzt ja wirklich mehr oder weniger durchgezogen hat. Da war ja jetzt Super Tuesday, es wurde, glaube ich, in 15 Staaten gewählt und bis auf diesen komischen Staat Vermont, ja, André hat es wohl das Bremen der USA genannt.
Sehr gut.
Hat er da wirklich überall, also zum Teil auch haushoch gewonnen, Alabama, 84%, Arkansas 71%, Maine 71%, Massachusetts 61%, North Carolina 75%, Oklahoma 83%, Tennessee 77%, Texas 76%, Vermont nur 49%, selbst da war es knapp. Ja, Virginia 65%, Colorado 58%, Minnesota 76%, Kalifornien, selbst in Kalifornien 78,5%, Utah 56,4%, Alaska 87,6%. Also klar, da haben jetzt natürlich nur Republikaner ihn gewählt, aber man sieht ja schon an dieser Unterstützung, die er an seiner eigenen Partei erfährt, er hat die Partei dann doch wohl wirklich in sehr, sehr großen Teilen hinter sich.
Ja.
Und das ist ja enorm wichtig auch für die dann jetzt anstehenden Präsidentschaftswahlen. Und ja, Nikki Haley ist ja jetzt quasi zurückgetreten, bewirbt sich nicht länger, hat. Und da haben viele drauf gewartet. Wie wird Nikki Haley jetzt reagieren?
Mir sagt der Name nicht mal was.
Ja, das war, okay, pass auf, das Witzige war, die Tagesschau hat nämlich in ihrem Beitrag dann, ich glaube, das war der Beitrag, der dann zum Super Tuesday erschienen ist. Da haben sie dann tatsächlich noch die Frage gestellt, ja, wie wird sie sich denn jetzt positionieren? Sie hätte ja durchaus auch sagen können, ja, dann unterstütze ich jetzt den demokratischen Kandidaten. Mhm. Aber sie hat dann tatsächlich gesagt, okay, Leute, wählt jetzt Trump. So, also das heißt, sie hat dann auch die wenigen Wähler, die dann noch für sie gestimmt haben, auf Trump eingeschworen, was sie nicht hätte machen müssen. So, und das ist ja jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, also die Vorwahlen, die werden ja wahrscheinlich noch weiterlaufen. Also das heißt, der wird dann jetzt seine 100% dann ja bekommen, ne, irgendwo. Nee, es ist wie gesagt schon sehr, sehr spektakulär, was man da so beobachten kann. Und witzig ist dabei eben auch, wie man hier in Deutschland darauf reagiert. Und es ist immer dasselbe. Es ist eben, man macht sich halt enorm Sorgen. Mhm. Also man macht sich dann doch Sorgen, dass der große Bruder in den Vereinigten Staaten, dass sich da doch jetzt wirklich fundamental was ändern wird. Und ja, besonders mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg, ja, da weiß man ja oder man malt sich ja aus, okay, wenn Donald Trump jetzt hier das Sagen hat, ja, dann wird der dann da eine völlig andere Politik einschlagen. Und die wird dann wahrscheinlich auch die Politik der Bundesregierung, der EU komplett und vollständig konterkarieren. Ja, also das ich sage jetzt mal, man muss sich nur noch mal vor Augen führen, was würde Donald Trump denn machen? Würde der vielleicht direkt bei Putin anrufen?
Ich vermute das. Ich vermute, die führen sogar schon Gespräche. Aber also, ich weiß nicht, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen bremsen. Ja. Weil, ich meine, Trump war ja schon mal Präsident.
Ja.
Was hat sich da fundamental geändert? Nicht so richtig viel. Also ich meine, okay, was man ihm zugutehalten kann, er hat keinen weiteren neuen Krieg angefangen.
Mhm. Und, das ist ja schon mal was.
Das ist schon mal gut.
Das ist, glaube ich, aber das ist eigentlich
das
so.
Das ist keine fundamentale Änderung der gesamten Politik. Mhm. Also es ist halt im Prinzip wie mit der CDU in Deutschland. Mhm. So, es geht weiter in die gleiche Richtung, aber halt ein bisschen langsamer. So. Mhm. Ich meine, auch unter der C-Thematik war Trump jetzt nicht so der Geilste. Also er hat ja auch die Spritze beworben und so weiter. Und also ich glaube auch nicht, dass sich da super viel ändern wird. Ich hoffe immer noch auf die Verschwörungstheorie, dass Trump gewählt wird und dann den Russland-Ukraine-Krieg beenden wird. Aber ich weiß nicht. Ich halte diese Systeme, sowohl jetzt in Deutschland als auch in den USA, ich halte das ja nicht für reformierbar. Und wenn du nicht mit der Kettensäge wie so ein Millet kommst und mal wirklich einen groben Abriss machst, wird das alles nichts mehr. Also ich meine, wir leben in einer Interventionsspirale, die da ist, weil immer wieder Intervention auf Intervention auf Intervention folgt.
Aber er hat ja zum Beispiel auch Obamacare ist er ja angegangen, also mit dieser Pflichtversicherung. Ne?
Aber prinzipiell besteht dieses Gesundheitssystem immer noch. Also er hat es irgendwie
entschärft.
Jahre. Er hatte nur 4 Jahre. Ja, okay. Wie viele Jahre wollen wir ihm geben?
Nochmal 4.
Er hat jetzt nochmal, ich glaube, 5 Jahre, oder?
Ja.
Aber dann, ja toll, dann hat er jetzt nochmal 5 Jahre. Dann hat er das große Problem Russland-Ukraine, das er irgendwie lösen muss, wo alle drauf hoffen. Mhm. Für viel mehr wird auch nicht Zeit sein und er ist jetzt auch wenn man es ihm immer vorwirft, Populist zu sein, er ist nicht Populist genug, um wirklich mal Änderungen für die eigene Bevölkerung hervorzubringen. Also,
da muss ich dezent widersprechen. Ja. Also was ich Donald Trump wirklich im Kern hoch anrechne, das ist genau das, was ich Milei auch hoch anrechne. Mhm. Das ist im Prinzip das, was Milei auch für uns getan hat. Er hat Begriffe in den Raum geworfen. Mhm. Das sind diese Begriffe, also Milei hauptsächlich Libertarismus, Anarchokapitalismus, Freiheit, wenn du so willst, die hat er transportiert. Und was Donald Trump die ganze Zeit gemacht hat, und das ist, glaube ich, das, was man ihm wirklich am höchsten anrechnen kann, das ist überhaupt diese Thematik zur Sprache zu bringen, dass wir hier mit Kommunisten, Sozialisten, Kulturmarxisten konfrontiert sind. Und das halte ich ja für ein enorm gewaltiges Problem. Das ist eigentlich das Problem dieses Jahrhunderts, wenn du so willst, der letzten Jahrzehnte, dass die Leute diesen Fokus nicht mehr haben, dass die Leute diese Begrifflichkeiten nicht mehr vor Augen haben. Mhm. Das ist genau das, was deutsche Medien, ich habe es auch schon zigmal hier an dieser Stelle gesagt, was deutsche Medien in den vergangenen, also zur Amtszeit von Donald Trump tunlichst vermieden haben, waren diese Übersetzungen von eben diesen Passagen, wo Donald Trump eben genau auf diese Kommunisten, die Sozialisten und die Kulturmarxisten eingehämmert hat und den Leuten gesagt hat, das ist das Problem. Dieser ganze woke Unsinn, dieser ganze Black Lives Matter Kack, ja, dieser ganze Unfug, der da aus Berkeley kommt, ja, also dieser ganze hohle Mist, der ist das Problem. So, und was du, ich sag mal, man muss sich da wahrscheinlich auch keine allzu großen Illusionen machen. Ich glaube auch, die Macht eines Präsidenten der Vereinigten Staaten ist limitiert, ja. So, und ich glaube, allein die Tatsache, dass er keine Kriege vom Zaun gebrochen hat, also das ist ja schon mal, das ist ihm ebenfalls, man kann es ihm nicht hoch genug anrechnen. Es wurden Menschenleben in Anführungsstrichen verschont, gerettet, ne?
Ich weiß nicht, ich habe immer Bauchschmerzen, wenn man sagt so, ja, guck mal, wir haben jetzt hier so einen Vergenusswurzler, ja, guck mal, der hat es jetzt ein Jahr lang geschafft, keine Frau zu vergenusswurzeln. So, ey, da können wir richtig stolz auf den sein. Das ist halt einfach mal die Baseline, keine Kriege anfangen.
Das ist die Baseline,
den dafür über den Klee zu loben, ist halt auch...
Ja, es ist ungewöhnlich.
Also
es
klar,
ist ungewöhnlich.
Im Verhältnis, ja.
Du musst es ja sehen, in welchem System er da drin steckt. Ja, deswegen sage ich seine Mittel sind eben limitiert. Und was er geleistet hat, das ist genau das, was wir ja die ganze Zeit hier auch versuchen. Wir haben nur halt nicht ganz die Reichweite eines Donald Trumps, zu sagen, dass Sozialismus, Kommunismus, Kulturmarxismus, dass das alles ursächlich ist für die, wenn man so will, für die Probleme, die uns hier alle, wenn man so will, erfassen. Und allein die Tatsache, dass er darauf hingewiesen hat, wie gesagt, und deutsche Medien versucht haben, genau das zu konterkarieren, indem sie es nämlich überhaupt nicht thematisiert haben, das ist der eigentliche Punkt. Und ich sag mal, damit fängt ja eigentlich alles an. Mit Sprache fängt alles an. Sprache erzeugt Bewusstsein. So. Und Bewusstsein erzeugt Problembewusstsein. So. Und Problembewusstsein erzeugt Lösungsansätze. Ja. Also wenn du den Leuten hier in Deutschland, und das tut man seit Jahrzehnten, wenn man den Leuten nicht sagt, dass wir hier in einem quasi faktisch sozialistischen DDR 3.0 Staat leben. Ja, wenn man den Leuten nicht vor Augen führt, dass das alles hier Machtstrukturen sind, die sich eben durchaus mit denen vergleichen lassen, die damals im Warschauer Pakt geherrscht haben. Also wenn man den Leuten das nicht vor Augen führt, dann werden die Leute auch auf die naheliegenden Lösungen, die ja eigentlich auf der Hand liegen, die werden darauf nicht kommen. So, kein Mensch ruft nach Freiheit. Kein Mensch hat überhaupt ein Bedürfnis nach Freiheit, weil man den Leuten eben nicht kommuniziert, weil man es vermeidet, denen zu sagen, ja, deine Freiheit wird eingeschränkt. Das tun die ganzen Alternativen. Das haben die Leute damals während der C-Zeit permanent getan. Man hat den Leuten gesagt, hier wird deine Freiheit eingeschränkt. So, und es war ja dann tatsächlich auch so, dass hier die Mainstream-Medien, die Mainstream-Politik, die haben dann ja gegen Freiheit und überhaupt gegen den Freiheitsbegriff gehetzt wie nur was.
Ja.
So, und dann muss man sagen, okay, pass auf, das ist die Situation, das ist der Status quo. Das sind die Begriffe, die musst du dir anhören, die musst du dir nicht nur anhören, du musst dir vergegenwärtigen, dass das die Situation ist, in der wir leben, ja. Und das ist der Anfang von allem. So, und bis sich dann in den Köpfen, beziehungsweise bis das, ich sag mal, bis das Bewusstsein das überhaupt erstmal erfasst hat und das Bewusstsein das erstmal verarbeitet hat und das Bewusstsein daraus dann überhaupt erstmal so eine neue Denkrichtung entwickelt hat, da vergehen Zeiten. Ja, so, insofern, wie gesagt, was ein Millet getan hat, was ein Trump getan hat, das ist schon, das kannst du nur als wie gesagt, ersten Schritt betrachten, den man gehen muss. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis sich hier diesbezüglich dann entsprechend was geändert haben wird. So, und man kann natürlich nur hoffen, dass die damit halt weiterfahren. Also Millet mit seiner Kettensäge. Ja, und Trump eben mit seiner, wenn du so willst, Hetze gegen Kommunisten, Sozialisten und Kulturmarxisten. Ne? Mehr erwarte ich ja gar nicht von denen. Ne?
Ja, mehr kann man auch nicht von denen erwarten, glaube ich. Aber am Ende, die Probleme lösen sich nicht, wenn man immer wieder einen neuen Anführer sucht, der jetzt gerade der coolere ist irgendwie. Es ist halt genau wie mit Milei oder so. Ja. Auch Milei wird Fehler machen.
Ja.
Milei wird nicht alles durchkriegen. Und ich weiß nicht, bei Trump, also ich glaube, ich habe nicht eine Sache außer die Kriegsgeschichte, die mir wirklich positiv irgendwie einfällt. Also jetzt wirklich herausragend positiv ist, wo ich sage, okay, der Mann hat was für die Freiheit getan.
Pariser Klimaabkommen hat er gekündigt.
Sind die nicht mittlerweile wieder drin?
Ja.
Ja.
Ja, aber er hat es gekündigt.
Sehr nachhaltig.
Was hat er getan? Ja, aber er hat es getan. Ja, er hat das Pariser Klimaabkommen gekündigt. Er hat die Rohstoffsouveränität wiederhergestellt. Er hat die eigene Erdölindustrie wieder hochgefahren.
Ja, aber auch Protektionismus wiederum betrieben, um das zu tun. Ja, also hier America First ist ja nicht nur, wir packen jetzt hier mal an und wir reißen uns jetzt mal hier zusammen und machen mal geil Wirtschaft und so. America First war auch Protektionismus. Ja, also gegenüber von China abgegrenzt, gegenüber europäischen Autoherstellern und. Also,
das muss man ihm übrigens auch zu, das finde ich übrigens auch ganz schrecklich, dass man deutsches Bier nicht nach Amerika exportieren kann. Ja. Ich glaube, ich höre von Leuten, die da wohnen und immer nach deutschem Bier dürsten, weil die ja da nur diese pasteurisierte Plörre kriegen, die ja furchtbar schmeckt. Nee, aber wie gesagt, es liegt ja auch in dem Sinne nicht an ihm. Es liegt ja schon an den Menschen. Es liegt ja so. Und wenn er darauf hinwirkt, dass in den Menschen überhaupt dieses Problembewusstsein der Fremdbestimmung, der Fremdherrschaft eben diese.
Er spricht das falsche Problem an. Das Problem sind nicht irgendwelche Spinner, die sagen, es gibt 57 Geschlechter. Mhm. Das Problem sind die Leute, die das in irgendwelche Gesetze schreiben oder unter Strafe stellen. Das ist das Problem. Der Etatismus ist das Problem. Nicht, dass es irgendwelche Spinner gibt. Die Spinner können von mir aus Tageszeitungen rausbringen, noch und nöcher, solange die nicht von der Regierung finanziert oder unterstützt werden. Latte. Und solange es niemanden gibt, der sich von den Medien treiben lässt, von CNN und wen es da nicht alles gibt, mit irgendwelchen Forderungen, macht doch noch mal bitte noch mal härter. So, wer sich dann, wenn es niemanden gibt, der sich treiben lassen kann von den Medien, ist es völlig egal, was die Medien schreiben. Ja, also ich finde, er spricht einfach das Kernproblem nicht an, den Etatismus. Und eigentlich verschlimmert er es sogar noch. Also das ist im Prinzip das Gleiche, was ich über Milei gesagt habe. Ja, jetzt denken die Leute, okay, es braucht wieder diesen richtigen Anführer, es braucht den, der uns zur Freiheit bringt und bla, weil wir sind ja so unmächtig und wir können das nicht selber und wir brauchen jetzt diesen Typen, der macht das dann für uns. Das ist halt eine völlig falsche Einstellung.
Ja, das ist absolut richtig, aber wie gesagt, vielleicht sind die Menschen noch nicht so weit. Ich weiß es nicht. Wie gesagt,
keine Ahnung, was heißt so weit? Ich sage ja immer gerne, jeder wird als Anarchist geboren, bis er dann in die Schule kommt und staatlich indoktriniert wird.
Ja.
Und so getan wird, als gäbe es, als gehöre das einfach zu unserem Leben dazu, diese Herrschaft, die es da gibt. Als wäre das was ganz Normales, wie ein Hündchen oder so, das man irgendwie hat. Nein, es ist nicht irgendwas Normales. Es ist. Ja, aber es wird den Leuten halt irgendwie eingetrichtert. Für die können sich ja nicht vorstellen, wie irgendwas ohne Staat funktioniert. Mhm. Gibt ja diesen Witz, so wenn der Staat Brötchen backen würde und von heute auf morgen sagen würde, ey, wir privatisieren das, dann würden sich alle fragen, wer backt jetzt Brötchen? Heiliger.
Aber das ist ja doch schon, aber da muss man doch sagen, okay, Trump gewichtet die Rolle des Staates jetzt nicht allzu sehr. Ich meine, er spricht zwar immer davon, dass er America great machen will, aber er spricht dabei ja immer permanent von den Leuten, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Also ich weiß, es kursiert ja jetzt neulich hier so ein ich weiß gar nicht, ob der jetzt offiziell von dem ist, so ein Werbespot, so ein Wahlwerbespot von Donald Trump. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der wirklich aus dem Büro Trump kommt oder ob das nur jemand selbst produziert hat, aber die Sprache ist ja doch schon eine eindeutige. Mhm. Die Sprache ist ja schon die, dass man die Leute eben an ihre Eigenverantwortung erinnert, dass man den Leuten eben sagt, ihr seid die Starken, ihr seid Amerika, ihr seid weiß ich nicht was. Also es wird ja schon transportiert und es wird ja mit keiner Silbe den Leuten abverlangt, sich jetzt so wie es hier ist, dem Staat anzugedeihen. Mhm. Ja, so der Staat wird auch durch Trump eben auf seine, wenn du so willst, Kernrolle runtergebrochen. Ja, und klar, da benutzt man natürlich die Propaganda, die einem zur Verfügung steht. Und Propaganda funktioniert natürlich.
Olaf Scholz macht es genauso. ohne Spaß, doch. Olaf Scholz macht es genau wie Trump. Respekt für dich. Ja, Respekt für den, der es verdient. Ihr seid die, wir sind ein reiches Land. Wir bla 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 bla. Wir sind so geil. Und wenn Trump sich hinstellt und sagt, ihr seid so geil, ihr seid Amerika und bla, dann, ja, es hilft nichts, die einfach nur anzufeuern, aber in ihrer komischen, wie so Rennpferde, dann einfach in der Stallbox stehen zu lassen. So, du musst auch die Möglichkeit, du musst die Stallbox aufmachen und sagen, lauf. So, also, und das Wichtige ist, die Stallbox aufzumachen, nicht zu sagen, lauf. Du musst die Möglichkeiten schaffen, dass die Leute wieder in einem prosperierenden Land leben können, also, dass sie sich selber wieder auf die Füße helfen können und
Steuern senken.
Ja, das hat er ja auch gemacht. Massiv. Eben habe ich noch gelesen, oh, guck mal, die Briten, die machen es uns vor, die haben 2% Steuern gesenkt. Und du denkst dir so, 2%, Junge, worüber talken wir hier? Mhm. Mach mal auf 10% Flat Tax oder so, oder schaffst du mal ganz ab. Einkommenssteuer sind Raub. Ja, also, das wird doch keine Veränderung bringen. 2% Steuersenkung. Das sind 800 Pfund im Jahr gewesen oder so. Mhm. Da scheißt du halt drauf. Also, unironisch. Also, sorry. Es muss wirklich gekettensägt werden.
Es hilft nichts an. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ja. Du hast ja vollkommen recht, ja. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Man braucht halt sein Zielpublikum. Also man muss ja auch
auf
sein
Zielpublikum. Man darf auch die scheuen Rehe nicht verscheuchen, ne?
Man darf die scheuen Rehe nicht verscheuchen, ja. Hat
bei HG Maaßen gut funktioniert.
Das ist allerdings wahr. Wobei ich da immer noch nach wie vor gespannt bin, was sich daraus entwickeln wird. Ja. Aber komm, wir hatten jetzt die letzten 100 Wochen Maaßen. Heute nicht. Zu viel Aufmerksamkeit für den guten Herrn. Ne? Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Ja, ich bring dich immer raus.
Ja, du hast mich jetzt. Nein, das ist vollkommen okay. Das ist ja hier nicht geskriptet. Das ist ja hier total dynamisch.
Ja, und vor allem mal ein bisschen Kontra geben hier so.
Ja, eben.
Ja, nicht nee, so.
Ist ja richtig. Ja, aber auch so soll ja nur herauskommen. Ja, sollen Gedanken ja konkretisiert werden, ja. Mhm. Und meiner ist eben der, du musst halt irgendwo bei Null anfangen. Also in vielerlei Hinsicht, eben auch hier im Westen.
Ja.
Auch hier im Westen, da sprichst du natürlich ein massives Problem an. Diese Staatsgläubigkeit, die ja kaum geringer hätte sein können als jetzt in den, Ostblockstaaten. Mhm. Wobei, ich glaube, hier ist es sogar noch ein bisschen schlimmer. Hier ist es schlimmer, weil ich sag mal, im Ostblock haben die Leute eben gemerkt, okay, dieser Staat, mein Staat, der macht mir nur Probleme. Mhm. Also dieser Staat, den möchte ich nicht haben. Da hat man dann aus dem eigenen Erleben heraus ein Problembewusstsein entwickelt. Und daher dann auch, ich sag mal, daher konnte sich dann auch, ich sag mal, dieser, wenn du so willst, Ruf nach Freiheit überhaupt erstmal formulieren. Während das hier im Westen ungleich schwieriger ist, weil wir hier natürlich hier diese ganzen, den Wohlstand noch haben, ja, und unsere Pseudo-Freiheiten, ja, wir können jetzt nach Holland und da schön einkaufen gehen, ohne über irgendwelche Grenzkontrollen gehen zu müssen, also, ne, wie gesagt, die Freiheiten, die eigentlich da wären, wenn es Staaten nicht gäbe, so, aber hier hat man sich eben ja doch so rein gedanklich auch damit arrangiert, dass der Staat etwas Gutes ist, dass der Staat etwas Tolles ist, der uns eigentlich das alles, was hier so toll
oder,
ist.
Oder zumindest nichts Böses ist.
Zumindest, nee, er ist nicht nur nichts Böses, er ist ja auch das, was das alles hier überhaupt erst ermöglicht.
Mhm, ja.
Und das ist ein gewaltiges Problem. Und
ich habe eine Theorie, woher das kommt.
Ja, ganz kurz, ja. Damit ich ausreden kann. Es ist also ungleich schwieriger, gegen den Staat als solchen zu agitieren, wenn die Leute diesen Staat ja doch immer noch trotz allem als so wohlwollend und wohlstandsbringend wahrnehmen. Mhm. So, und da, wie wir jetzt gerade gesagt haben, da ist es schwierig, die Scheuen, ja,
Überlänge. Mega Überlänge.
Da ist es natürlich schwierig, die Scheunenrehe nicht zu verscheuchen. Das ist enorm schwierig. Da muss auch ein Milley drauf achten, da muss auch ein Trump drauf achten. Das sind, wie gesagt, in der Propaganda funktioniert alles. Du kannst die Leute wirklich alles glauben lassen. Das ist einfach mal eine Tatsache. Du kannst die Leute alles glauben lassen. Es ist alles möglich. Es gibt keine Grenzen. Du kannst den Leuten auch sagen, zieh dir eine Windel an, auf den Kopf. Das schützt dich vor Gammastrahlung aus dem All oder sowas. Wenn das in den Mainstream-Medien laufen würde, drei Wochen, da würden die Leute das machen. Es ist egal, was für ein Unsinn es ist, du kannst die Leute alles glauben lassen. Aber du kannst die Leute natürlich auch glauben lassen, dass Freiheit etwas Gutes ist, dass der, ich sag mal, Staat etwas Schlechtes ist. Aber hier ist kommunikativ ein großes Problem vorhanden. Du musst hier, ich sag mal, wie soll ich das jetzt beschreiben? Du musst hier im Prinzip tatsächlich hingehen und so eine Eltern-Kind-Beziehung knacken. Und das ist enorm schwierig. Ja, also Menschen nehmen diesen Staat, also hier im Westen, speziell hier im Westen, nehmen diesen Staat eben als Mama und Papa wahr. Mhm. Und jetzt allzu offensiv hinzugehen und sagen, der Staat ist böse, also Mama und Papa sind böse, das wird bei einem gewissen Teil der Bevölkerung funktionieren, ja, bei den ohnehin Renitenten, das sind aber nur 10%, so, aber bei der Masse wirst du damit auf Widerstände stoßen. Mhm. Also das heißt, man muss schon hingehen und, ich sag mal, peu à peu die Leute mit gewissen Ideen füttern, gewisse Denkmuster hier an der einen oder anderen Stelle umdrehen und peu à peu dahin führen, dass diese Leute, ich sag's jetzt mal so, selbst auf den Gedanken kommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es in Argentinien gebraucht hat, dass die Leute eben, wie gesagt, dieses Problembewusstsein erst einmal entwickelt haben und dann auch die Problemlösung, ne, als solche wahrgenommen
haben. Wenn es sie denn ist, ne?
Die Kettensäge ist die Lösung. Also 100%.
Ja, wenn du die Wurzel auch noch rausbrennst, dann ja.
Das machen dann nachfolgende Generationen. Ja, also wie gesagt, es beginnt ja alles mit einem Schritt, ne? Und insofern, aber weißt du, man muss natürlich, du hast natürlich vollkommen recht, man muss natürlich gucken, was folgt dann in der zweiten Amtszeit. Mhm. Und dummerweise ist es ja leider so, der zweite Teil ist selten besser als der erste Teil.
Ja. Noch ganz kurz zu meiner Theorie. Ich weiß, wir haben Überlänge. Aber
ja, das ist egal. Die Leute freuen sich. Sie freuen sich doch, oder? Ja.
Gerade hier, also gerade in Deutschland will ich sagen, nicht unbedingt im Westen. Ich weiß auch gar nicht, wie das in diesen Ostländern ist, die ja den Kommunismus live erlebt haben. Mhm. Aber gerade hier im Westen, beziehungsweise besonders in Deutschland, wie hat die Aufarbeitung der Nazizeit stattgefunden? Die Judennummer? Böse, unbestreitbar. Krieg. Und, keine Ahnung, jetzt kommt noch irgendwie immer mal wieder hoch, ah, der hat die Queeren auch nicht gut gefunden und so, bla. Also, hauptsächlich gesellschaftliche Themen. Mhm. Hauptsächlich gesellschaftliche. Der Fokus auf die Wirtschaftsordnung der Nazis gibt es praktisch nicht. Du brauchst dir nur dieses 25-Punkte-Wahlprogramm der NSDAP durchlesen. Junge, du denkst, das hat die SPD geschrieben. Es und die Ideen von Hitler, von Goebbels, das sind alles im Kern sozialistische Ideen. Was sie erreichen wollten damals, war, den Sozialismus zu erreichen.
Und die Europäische Union.
Ja, es Also wirklich, man muss sich da mal reinfuchsen in das Wirtschaftsprogramm und, mhm, und wie hat die Wirtschaft im Dritten Reich tatsächlich, mhm, funktioniert, bis es dann zur Kriegswirtschaft wurde. Mhm. Es hat so viele Parallelen einfach zum heutigen System, wo überall eingegriffen wird. Die Nazis waren glühende Antikapitalisten, glühende, mhm, wirklich. Also und jetzt heute zu sagen, ah, nie wieder, während, mhm, während man die Wirtschaftspolitik der Nazis auf internationales Level bringt, mhm, ist einfach völlig geisteskrank. Es hat diese Aufarbeitung nie gegeben. Im Ostblock, mhm, hat man vielleicht mehr mitbekommen, okay, die Wirtschaftsordnung des Sozialismus, Kommunismus, mhm, die ist für den Fuß, kannst du verwerfen. Und deswegen kommt da auch ein Rand zum Beispiel, hat es ja sehr früh gemerkt. Mhm. Und viele aus den Ostblockstaaten kommen halt auf die Idee, okay, fuck, wir brauchen Kapitalismus, wir brauchen keinen Sozialismus, Kommunismus. Und das fehlt halt den Deutschen. Mhm. Das fehlt den Deutschen komplett. Es gibt keine wirtschaftliche Bildung und es gibt keinen Kenntnisstand darüber, wie das Dritte Reich, mhm, wirtschaftlich aussah und was geplant war und wohin man wollte, was für Ideen man hatte, worauf man sich berufen hat. Interessiert keinen, weiß keiner. Ich glaube, ich schreibe da mal ein Buch drüber.
Ja, das klingt gut. Ich hätte auch schon einen super Titel dafür. Kapitalismuskritik ist antisemitisch.
In, ja, großen Teilen. Ich wollte es nennen, Willkommen im Internationalsozialismus. Ja. Wobei Inter in Klammern geschrieben ist.
Aber ja,
Klammern
auch aber wie gesagt, da sage ich ja eigentlich die ganze Zeit, dass es eigentlich, das macht es ja eigentlich deutlich. Also ich meine, die Nazis, die hatten ja was gegen die Juden, weil die Juden Kapitalisten waren, ja, weil die Juden, ja, Geldscheffler waren und ja, weil die
ähnlich,
Leute...
Ähnlich bei Karl Marx.
Ja.
Das ist ein rein linkes Phänomen, Antisemitismus.
So, es ist absolut durch und durch, ich sag mal, auf den Kapitalismus gemünzt, auf die Eigenschaft der Juden, Geschäfte zu machen.
Ja.
Ja, und deswegen, eigentlich wäre das so eine wirkliche Quintessenz. Das wäre eigentlich so die Lehre, die man aus dem Dritten Reich ziehen könnte. Ja, das waren gestellte gestellten Antikapitalisten waren gestellte Antisemiten. Mhm. Ja, also das kann man, wie gesagt, das ist ein und dasselbe. Dieser Antisemitismus ist Antikapitalismus in Reinstform und nicht mehr und nicht weniger. Also hier diese Geschichte mit von wegen, ja, Abstammung und so weiter und Gene und so weiter, das sind vorgeschobene Gründe.
Es ist schon eine Form, es ist ja diese Gleichheit, die Sozialisten, ja, erreichen wollen. Und die einen gehen den Weg und sagen, ja, alle sind gleich und indoktrinieren, mhm, die Leute, Frauen und Männer sind, mhm, gleich und Ausländer und Inländer sind gleich, mhm, und die Schwarzen und die Weißen und alles ist gleich. Mhm. So, es gibt gar keine Unterschiede. Mhm. So, und bei denen war das Gleichheitsding halt, ja, okay, wir erkennen, es gibt Unterschiede, aber wir wollen gleich sein und deswegen Volksgemeinschaft und so.
Also und
so,
deswegen muss so, man die einen ausrotten und die,
ja, oder, anderen, oder zumindest, also
haben dann eine
Existenz. Ich weiß nicht, ob Ausrotten schon von Anfang an der Plan war, aber gerade mit dem Antisemitismus, der aus dem Antikapitalismus führte, kann schon sein, dass da, mhm, auch die Ausrottung mit dabei ist. Ich meine, heute gibt es Eat the Rich, heute gibt es, mhm, wir führen sie nützliche Arbeit zu bei den Linken. Die heutigen Antikapitalisten rennen mit Palästina-Flagge umher und sagen, from the river to the sea, Palestine, mhm, will be free, was bedeutet, Israel wird ausgelöscht. Mhm. Es ist die gleiche Suppe wie damals. Es, mhm, ist wirklich das Gleiche.
Und, das Witzige bei der Sache ist, wie krampfhaft man versucht, das komplett unter den Teppich zu kehren. Ja. Wie mit aller Gewalt versucht wird, diesen Gleichklang überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass man im Prinzip in der Tradition derer steht, die man da vorgibt zu bekämpfen. Ja, es nimmt ja schon absurde Züge an. Und ja, wir hatten das Thema, ich meine, du hast es dir sicherlich auch notiert mit einem Stift von
Hörner.
Natürlich, mit einem Stift von Hörner, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Hörnerstifte, meine Damen und Herren, kaufen Sie sich diese Stifte, Einblendung jetzt mit dem mit dem Zusatzcode Freiheit 10 war's, ne?
Genau.
Ja. Wir werden von Hörner großzügig für unsere Arbeit unterstützt. Unterstützen Sie auch ihn mit dem Kauf eines solchen Schreibetuis oder eines einzelnen Stiftes. Das sind wirklich herausragend gute Stifte, mit denen man, ja, mit dem, ja, die schreiben sich wie von selbst, ja. Geniales Geschenk, würde ich sagen, geniale Geschenkidee, aber auch für den, ja, Eigengebrauch. Notizen mit Hörner gemacht. Pass auf, wir wollten ja darauf eingehen. Ne?
Boah, wir wollten eigentlich noch über Tesla reden, haben wir
schon Ultra, ja, das ist, ja, es passt ja jetzt auch so schön. Ne? Ja. Tesla will bauen, Tesla will produzieren, Tesla will machen. Tesla hier, Tesla da. Ich meine, ich würde mir keinen Tesla kaufen, ganz egal. Aber was tun die? Was tun die Antikapitalisten?
Die zünden die Stromversorgung, die Infrastruktur an.
Ja, richtig. Und lassen hier die Kapitalisten brennen. Und jetzt kommt der Hammer. Bei X, vormals bekannt unter Twitter, da hat ein, ich meine, es war ein Redakteur des ZDFs. Weißt du, was der jetzt gemutmaßt hat?
Weshalb die Antikapitalisten?
Zu diesem Fall.
Boah, nee, keine Ahnung, sag's mir.
Pass auf, also das ist das Allerbeste, weil es jetzt gerade wirklich so schön zum Thema passt. Er hat gesagt, ja, das waren womöglich die Rechten, weil die haben das damals ja auch schon gemacht. Den Reichstagsbrand den Linken in die Schuhe geschoben.
Und wenn, die Leute sind doch völlig geisteskrank.
Oder? Komplett. Ich wollte es dir nur noch mal vor Augen führen.
Ja.
Also wie weit wir hier schon sind und wie krass die Parallelen sind. Und das ist, glaube ich, ein super gutes Schlusswort.
Ja.
Ja, da mussten sie jetzt die ganze Sendung drauf warten.
Ja. Und falls Sie etwas über die Freiheit und über Bier wissen wollen, Freibier von Helge Pahl, 41 seiner Kolumnen bei uns im Buch, jetzt bestellen.
Beim Lichtschlag Buchverlag und beim Freiheitsfunken Buchverlag. Dieses Buch, Freiheitsfunken von Roland Bader, auch eine ganz herausragende Geschenkidee. Ein Buch voller Aphorismen, ja, kleine Gedankengänge, die ich glaube,
liest. Ich hätte ein passendes Zitat zur Sendung.
Unheimlich.
Aus dem Buch Freiheitsfunken von Roland Bader. Beide Zweige des Sozialismus, der nationale und der internationale, haben denselben Gegner, das Bürgertum und den Kapitalismus. Wenn Sie weitere dieser Weisheiten lesen wollen.
Ja, oder Sie jemanden kennen, der diese Weisheiten lesen sollte, bestellen Sie dieses Buch. Einblendung jetzt.
Jawohl.
Ja, und außerdem, wo wir jetzt schon mal dabei sind, hier die große Werbetrommel zu rühren. Eigentümlich frei, das Shampoo ist wieder erhältlich. Dieses Shampoo, das benutze ich so unheimlich gerne. Seitdem ist mein Haar auch so, ja gut, jetzt voller Haarspray. Es ist wirklich grandios. Also das beste Shampoo, handgemacht, ja, von unserem Freund aus Oldenburg, dem Björn. Ja, oder wenn Sie riechen wollen, wie André Lichtschlag.
Er riecht gut.
Das hast du jetzt das gesagt. Das
darf man auf eine Homo-Basis sagen.
Haben wir hier das Rasierwasser, eigentümlich frei. Das Rasierwasser, erfrischend libertär. Ich brauche es nicht. Sie sehen es, du auch nicht. Aber der André braucht es für den ganzen Kopf. Ja? Da ist so eine Packung dann auch schon mal etwas schneller weg. Aber wie gesagt, wenn Sie riechen wollen wie André F. Lichtschlag, dann eignet sich dieses Rasierwasser. Wenn Sie dann eher riechen wollen wie ich, ja, oder mein Bart, ja, der jetzt doch ein bisschen eskaliert ist, ich muss ihn mal wieder stutzen lassen, haben wir auch für Sie eigentümlich frei das Bartöl. Ja, bestellen Sie das, das sind auch wundervolle Geschenkideen und Sie können uns damit selbstverständlich unterstützen. Und ja, am Ende dieser Sendung immer der Hinweis, gehen Sie auch auf unsere Seite freiheitsfunken.info, da finden Sie massig Artikel, Beiträge von hochkarätigen Autoren zum Thema Freiheit, unter anderem von Carlos Gebauer, von Markus Krall, von, wer gibt's da noch, Von dir? Oder auch von...
Hochkarätig.
Oder
der,
auch
der Stahlfeder, Michael Werner.
Der Stahlfeder. Ja. Oder auch von André Lichtschlag. Also wie gesagt, schauen Sie da gerne mal vorbei. Da haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, nämlich über eine Spende per PayPal, per Bitcoin. Wir hatten das Thema vorhin.
Geht jetzt auch wieder sehr gut. Lightning läuft jetzt.
Wundervoll. Perfekt. Und per Kreditkarte und alles. Ja, das hier funktioniert nur durch Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Kaufen Sie, spenden Sie, helfen Sie uns, hier so weitermachen zu können wie bisher. Also.
Haben wir alles.
Haben wir alles. Oder haben wir was vergessen?
Nö.
Werden wir sehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.